SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Die Flucht aus einem Kriegsgebiet ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, der Hölle zu entgehen und das nackte Leben zu retten. Aber wie ist das neue Leben im Land, das einen aufnimmt? Wie klappt es mit dem Lernen der anderen Sprache? Wie will und wie darf man arbeiten? Darum geht's in Land und Leute heute mit Sven Berzelis. Flucht mit Hoffnung endet nicht selten mit Hürden und Scheitern.
Ich komme aus Syrien, aus der Stadt heißt Dersor. Ich habe dort geboren und dort auch Schule studiert und danach nach Moldawien, um dort Medizin studiert auch.
Sagt Saddam Said. Er ist Arzt, hatte zwischenzeitlich eine eigene Praxis und arbeitete im Bürgerkrieg in einem Krankenhaus.
Ungefähr dort 5 Jahre oder 6 Jahre gearbeitet. Dann wieder in einem Krankenhaus als Kinderarzt. Ungefähr 2 Jahre. Dann danach, nach dem Krieg, viele Ärzte von Syrien geflüchtet. Es waren nur wenige Ärzte. Ich war eigener Arzt in einem Krankenhaus. Ich habe dort nicht als Kinderarzt gearbeitet, sondern Allgemeinarzt, Chirurgenarzt und so weiter.
Arzt sein, so erzählt der Syrer, ist für ihn nicht nur ein Beruf. Es ist seine Leidenschaft, die er sein Leben lang fortführen wollte. Syrien 2011. Der arabische Frühling erreicht auch das Land des Diktators Bashar al-Assad. Ein Bürgerkrieg entfacht, der auch mit dem Sturz des Regimes 13 Jahre später bis heute noch immer nicht beendet ist. Viele sind seitdem auf der Flucht. Das Statistische Bundesamt registriert rund 1 Million Syrer in Deutschland. 2024 waren es knapp 35.000 allein im Saarland. Saddam Said bleibt trotz des Krieges in Syrien, auch wenn es schwer ist. Arbeitet als Arzt dort, wo er gebraucht wird, erzählt er. Zum Teil auch ohne Geld. Dabei arbeitet er auch für eine medizinische Hilfsorganisation. Doch irgendwann holt der Krieg ihn und seine Familie ein.
Weil meine Stadt ist alles kaputt. Ich konnte mit meiner Familie dort nicht leben. Das ist schwer, dort zu bleiben.
Saddam Said bleibt nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen. Seine Flucht dauert mehrere Jahre. Schließlich landet er im rund 4000 Kilometer entfernten saarländischen Lebach, bevor er, kurz darauf, endgültig nach Saarbrücken kommt.
Manchmal also die große Städte ein bisschen kompliziert, ne?
Erzählt Mohammed Al-Nayef. Auch er ist aus Syrien geflohen, mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer. Seine Flucht führt ihn schließlich in ein Durchgangslager nach Düsseldorf. Schließlich soll er sich entscheiden, wohin er endgültig verlegt werden will. Mohammed Al-Nayef will ein ruhiges, stabiles Leben und hofft auf Menschen, die einander unterstützen. So hört er zum ersten Mal vom Saarland.
Ein paar Leute, sie sagten, also hier ist ruhig, keine viel Stress, also wie andere, wie Berlin, also Stuttgart, Frankfurt, das ist keine mehr Wohnung. Viele Situationen, also kann man nicht richtig verstehen, ne? Und manchmal, also sie treffen also nicht mit dem, die Leute, sie können also weiterhelfen. Zum Beispiel hier habe ich gute, man sagt Partner, ne?
Schließlich kommt der Syrer im Saarland an und trifft auf eben diesen Partner, der ihm bis heute zur Seite steht. Der gleiche ehrenamtliche Helfer, der auch den Arzt Saddam Said seit vielen Jahren unterstützt. Den Saarländer Ernst Riedel. Der hat selbst die Erfahrung gemacht, wenn man neu anfangen muss. Der Mauerfall 1989. Der Beginn der Wiedervereinigung. Eine Revolution ohne Krieg und einer der wichtigsten Momente in der deutschen Geschichte. Damit auch eine prägende Zeit für Ernst Riedel.
Es war ja auch damals, wie der Mauerfall, war meine erste Intention, ich will hier rüber und will sehen, wie das vor Ort ist.
Die Arbeitsweise, aber auch das Verständnis von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind bei den Ostdeutschen einfach anders als bei den Westdeutschen, lernt Ernst Riedel. Ein anderes Wertesystem.
Und hier habe ich dann versucht, der Vermittler zu sein, bin auf die Menschen auch eingegangen. Ja, damit nicht nur, dass der Wessi hier steht und der weiß alles besser, sondern ich habe versucht, mich in die Situation von denen einzudenken.
Diese Begeisterung für Menschen hat Ernst Riedel beibehalten. Als 2015 die ersten Geflüchteten nach Saarbrücken kommen, möchte er wieder diese Menschen treffen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen.
Ich wollte das von erster Hand hören, was ist in Syrien abgegangen? Und die haben mir ihre Geschichte erzählt. Und das hat mich schaudern lassen. Ja, es hat mich schaudern lassen, weil mich hat dann interessiert, was vom ersten Tag an, was ist passiert in Syrien, dass ein Mensch oder eine Familie sagt, so, wir packen jetzt die Koffer und hauen ab.
Die Antworten auf seine Fragen hat er bekommen, bei einem Kaffee im Gespräch mit Geflüchteten.
Es gab in Saarbrücken an der Johanneskirche ein Begegnungscafé, das von der Uni und von Studenten organisiert wurde. Und da war jeden Dienstag war hier so ein Treffen zwischen Geflüchteten und zwischen Deutschen. Da bin ich halt mal hin und da kam ich da in Kontakt mit denen, die ich teilweise heute noch kenne.
Arbeitslosigkeit und fehlende Unterstützung von Behörden bei der Jobsuche. Wie viele seiner geflüchteten Schützlinge hat auch Ernst Riedel diese Erfahrung selbst gemacht. Ende der 90er Jahre ist er damals arbeitslos geworden. Nur durch persönliche Beharrlichkeit hat er damals ein Praktikum bei seinem heutigen Arbeitgeber bekommen, erzählt er, entgegen aller Warnungen der Ämter.
Ich habe mich auch mit dem Jobcenter angelegt, weil ich mir selber ein Praktikum gesucht habe und hatte gesagt, das können Sie nicht machen, da wäre ich ausgenutzt. Da habe ich gesagt, wenn ich ausgenutzt werde, kommen wir zwei dazu. Ja, da stehen Sie nicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Da sage ich, ich habe ein Telefon, Sie rufen mich an, ich bin am nächsten Tag da. So habe ich mit denen gesprochen und da habe ich mein zweites Praktikum bekommen.
Mit diesem Wissen betreut er heute zwischen 10 und 20 Geflüchtete gleichzeitig. Und das aus eigenem Antrieb, ganz allein und ohne Teil einer Organisation zu sein. Ernst Riedel möchte sein Wissen weitergeben und ist überzeugt, jeder, der gesund und willig ist, kann arbeiten. Vorausgesetzt, man versteht das System. Das fängt bei den Betroffenen bei ganz alltäglichen Dingen an.
Mit ganz Alltagsproblemen. Wie kann ich mit der Straßenbahn fahren? Wie kann ich einen Brief verschicken? Die haben ja keine Post in dem Sinn gekannt. Ja? Vom Amt kriegen die ein Schriftstück. Die wissen nichts, was damit anzufangen ist.
Über die Kontakte, die Ernst Riedel in dem Café geknüpft hat, lernt er viele Syrer kennen und ihre Träume. Die hat Mohamed Al-Nayef auch aus seiner Heimat mitgebracht. Kurz vor seiner Flucht aus Syrien hatte er angefangen zu studieren, Agrarwissenschaften. Sein Traum, das Studium in Deutschland abzuschließen. Doch daraus wurde nichts.
Habe ich keine Chance, ne? Und wegen dieser Situation, ich überlege, ob arbeiten. Also ich wollte arbeiten damit. Ich weiß, das ist mein Geld. Also nicht einfach sitzen, ne? Und bekommst du einfach Geld. Also
Geld verdienen, das hat die höchste Priorität, auch für den Kinderarzt Saddam Said. Seit 9 Jahren lebt er nun in Deutschland. Über 7 Jahre begleitet ihn Ernst Riedel schon bei der Integration. Doch die Kultur, offene Grenzen oder der saarländische Schwenker, zweitrangig. Die Gedanken eines Geflüchteten drehen sich zuallererst um finanzielle Sicherheit. Um Wohnung, Essen, Kleidung auch nachhaltig zu gewährleisten, beschreibt es Saddam Said.
Ich habe alles in Deutschland bekommen. Ich denke nur arbeiten. Ich will arbeiten. Ich kann nicht einfach so sitzen. Ich will immer arbeiten.
Natürlich wollen die arbeiten,
sagt Elina Schilo-Stumpf vom bundesweiten Projekt Faire Integration. Im Saarland ist es an die Arbeitskammer angedockt. Über 10.000 Beratungsgespräche hat die Beratungsstelle allein in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres geführt. Überwiegend mit Menschen aus Syrien und der Ukraine. Elina Schilo-Stumpf spricht selbst Russisch und hilft vor allem Ukrainerinnen und Ukrainern bei Problemen in die Arbeitswelt.
Arbeit ist ja sinnstiftend. Und Menschen, die wollen arbeiten, weil sie irgendwann mal natürlich irgendwie das Selbstwertgefühl verlieren. Dass sie sagen, wozu bin ich hier überhaupt auf der Welt? Dann wollen die sich natürlich auch was leisten. Und das ist unabhängig davon, dass Menschen wollen arbeiten, weil das sehr sinnstiftend ist.
Wie das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 2024 beobachtet hat, waren über 60% der Menschen aus Syrien in systemrelevanten Berufen wie Produktion, Logistik oder Gesundheitswesen beschäftigt. Im Vergleich zu 48% der deutschen Beschäftigten.
Wir haben also wirklich viele Schwierigkeiten in dieser Situation. Gibt es Maßnahmen, aber hilft uns nichts. Ne? Zum Beispiel, wir haben schon gemeldet bei dem Jobcenter und so weiter, aber hilft nichts. Ne?
Mohamed Al-Nayef fühlt sich von den Behörden oft zu wenig unterstützt. Sein größtes Problem bleibt aber die fehlenden Sozialkontakte, erzählt er. Sowohl in Syrien als auch im Saarland gilt, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, bekommt man leichter eine Wohnung und auch leichter Arbeit. Und diesen Kontakt gibt es eben am einfachsten am Arbeitsplatz, also durch praktische Arbeit, wie es Mohamed Alnayef beschreibt.
Am besten, wir machen weiter also mit der praktischen Arbeit, also viel Kontakt. Ich war am Anfang sehr schüchtern, ne? Ich sage die Realität, sehr schüchtern.
Diesen Frust beobachtet Elina Schilo-Stumpf bei vielen ihrer Klienten, die am deutschen Behördensystem verzweifeln. Wenn Betroffene wenig Hilfe bei der Berufsbewerbung erhalten oder Briefe mit Forderungen und Dokumenten kommen, die die Betroffenen trotz Deutschkenntnisse und Übersetzungsprogrammen inhaltlich nicht verstehen und Behörden dabei auf Verständnisfragen keine oder nur ungenügende Antworten geben.
Das Problem ist, dass die dann oft die Geduld verlieren und an ihre Grenzen kommen mit unseren Behörden, mit der Bürokratie, mit der Anerkennung, mit allen den Problemen, auf die sie treffen. Und irgendwann mal sagen die, jetzt gehe ich arbeiten, es reicht.
Die Konsequenz für viele Geflüchtete, sie brechen mit den Behörden, lassen sich etwa ihre Berufsqualifikation nicht anerkennen und konzentrieren sich darauf, schnell Arbeit zu finden, oft auch ohne ausreichende Deutschkenntnisse.
Ich glaube, es ist nicht schwer, Arbeit zu finden. Es ist schwer, die richtige Arbeit zu finden.
Doch wie findet ein Mensch, der alles verloren hat, in einem Land, dessen System er nicht kennt, den richtigen Job? Zum einen durch die Sprache, wie Saddam Said selbst sagt.
Man muss zuerst die Sprache lernen, die Sprache ist Schlüssel für das Land. Ja, natürlich, ohne Sprache kann ich nicht alles ausgearbeitet. Ich kann die Patente nicht verstehen und sie mich auch nicht verstehen. Das ist klar.
Doch die Sprache ist ein großes Problem, denn wer kein Deutsch spricht, hat in vielen Unternehmen keine Chance. So auch in der IT-Branche, wo die Arbeit als Programmierer prinzipiell auch auf Englisch erfolgen könnte, sagt Ewald Weber, Co-Geschäftsführer des IT-Dienstleisters ZWF Software Consulting in Saarbrücken.
Da ist es nicht damit getan, dass man eine Maschine programmieren kann, sondern man muss im Kundenbereich sich bewegen können. Und dann ist es auch wichtig, dass man dort zumindest einigermaßen mit der deutschen Sprache umgehen kann. Denn hausintern können wir sicherlich in Englisch uns helfen, aber im Kundenkontakt, im Mittelstand hilft uns das nicht viel. Dann muss er immer einen Übersetzer dabei haben und das funktioniert nicht.
Die naheliegende Lösung, ein Deutschkurs. Der wird von den Behörden zur Integration auch angeboten. Wer den Kurs besteht, kann danach aber oft trotzdem kein Deutsch, beobachtet Ernst Riedl.
Wenn er in der Zeit kein Deutsch kann und geht in Migrationskurse, das ist vergebene Mühe, weil die Integrationskurse, da mögen gute dabei sein, aber wenn dort Dozenten sind, die selber nicht mal richtig Deutsch können, dann ist das von vornherein verloren.
Und so hilft Ernst Riedl Saddam Said auch nach 9 Jahren noch, sich auf Stellen zu bewerben.
Er tut sich schwer mit den schriftlichen Gegebenheiten. Der kommt halt zu mir, sagt, ich müsste sich da bewerben. Dann schreibe ich eine Bewerbung, weil er noch trotz 9 Jahre nicht in der Lage ist, eine Bewerbung zu schreiben, was da verlangt wird von der Schriftform her, vom Deutsch her.
Auch Mohamed Alnayef hat gelernt, die Alltagssprache zu verstehen reicht nicht. Wenn Behörden und Ämter sich bei ihm melden, dann sprechen sie in einem Juristendeutsch. Paragraphensätze kann man zwar wörtlich übersetzen, doch oft verschließt sich für den Syrer der tiefere Sinn. Nur selten bekommt er eine Erklärung.
Ich kenne diesen Satz also nichts, ne? Und habe ich Arbeit und bin ich komplett Zeit also beschäftigt und muss ich nochmal also zu Hause nochmal recherchieren und das ist sehr schwer. Sehr schwer. Also manchmal auch, wenn das möglich ist, also gibt es ein bisschen Erklärung, was die SAS ist, was bedeutet das, was meinen Sie also mit dieser Situation. Das ist ein bisschen leichter also für uns, ne? Aber für die man sagt Ausländer, sehr schwer.
Ich dachte, wenn wir im Krankenhaus hospitieren, 1 Jahr oder 2 Jahre, das ist besser. Wir können dort praktisch Sprache lernen.
Die Sprache praktisch erlernen, durch einen Arbeitsplatz oder zumindest ein Praktikum. Für viele Geflüchtete ist das nicht möglich. Saddam Said erzählt, dass er stattdessen in Deutschkurse geht, nur um danach wieder ohne Job zu Hause zu sitzen. Darunter leidet dann vor allem sein Sprachniveau.
Ich habe ungefähr 1 Jahr gewartet und meinen Kurs gefunden. Und dann auch, das habe ich gemacht und bestanden. Aber wenn der Kurs nur lernen, dann zu Hause sitzen, dann alles vergessen. Verstehen Sie? Das Sprache braucht Kontakt mit anderen.
Am Ende findet er einen Sprachkurs für Mediziner. Das lässt ihn hoffen, eines Tages doch noch als Arzt in Deutschland zu arbeiten.
Ohne Arbeit ist langweilig. Und das ist für mich das schwer, nur sitzen und nichts machen. Besonders wenn die Kinder fragen mich, Paul, du hast Arzt gearbeitet in Syrien und viel, warum hast du nicht arbeiten kann? Ich habe keine Antwort. Das ist schwer für mich. Ja. Und besonders wenn die Kinder gucken, sein Vater nur zu Hause sitzen, nicht arbeiten, nicht machen. Und sie gehen in die Schule und alles machen und Vater zu Hause sitzt.
Mohamed Al-Nayef erzählt, wie er sich irgendwann lieber selbst um Arbeit kümmern wollte und sich selbstständig machte, mit einem kleinen Kiosk. Doch Selbstständigkeit in Deutschland ist gar nicht so einfach und vor allem viel schwieriger als in Syrien. Steuern, Bürokratie und Versicherung. Das bringt selbst Ernst Riedel als Helfer und Unterstützer an seine Grenzen.
Was die nicht verstehen und auch nicht verstehen können, wenn so einer in Syrien einen Laden aufmacht, dann läuft der, weil hier Bedarf da ist. Wir haben ja keinen Bedarf mehr in dem Sinn in Deutschland. Ist ja alles abgedeckt. Ich muss ja, wenn ich mich selbstständig mache, muss ich eine Lücke finden, wo ich existieren kann.
Am Ende scheitert der Kiosk. Mohamed Al-Nayef verbucht es als finanziell teure, aber wertvolle Erfahrung. Aufgeben kommt für den Syrer aber nicht in Frage. Mit ein bisschen Glück erfährt er, dass der Ladenbesitzer eines syrischen Supermarkts in Saarbrücken das Geschäft aufgeben will. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem ebenfalls die Flucht nach Deutschland geglückt ist, übernimmt er den kleinen Supermarkt im Herzen von Saarbrücken. Heute hat er 4 Mitarbeiter.
War ein bisschen schwierig und am Anfang muss man Idee haben, ne? Und mit den Ideen kann man einen guten Anfang haben, ne?
Mohamed Al-Nayefs Selbstständigkeit glückt. Zeitgleich kämpft der syrische Arzt Saddam Said mit der deutschen Berufsanerkennung. Dafür muss die für den Beruf zuständige Behörde Saddam Saids syrische Dokumente prüfen. Doch die fehlen zum Teil. Mal eben nach Hause fahren und die Nachweise und Arbeitsproben holen, das geht natürlich nicht. Seine ostsyrische Heimatstadt ist längst zerstört.
Verstehen Sie, auch in meinem Land ist Krieg ist alles kaputt. Ich kann nicht viele Papiere von dort bringen. Das ist sehr schwer.
Saddam Said gibt sich nicht wählerisch. Hauptsache am Ende darf er wieder medizinisch tätig sein.
Egal, am besten in meinem Krankenhaus.
Doch selbst mit Berufsanerkennung gibt es noch keine Arbeitserlaubnis. Dazu braucht es nämlich einen Arbeitgeber, etwa ein Krankenhaus, das den Behörden schriftlich zusichert, sie würden Saddam Said einstellen, wenn er die Arbeitserlaubnis bekäme. Das Problem, ohne Arbeitserlaubnis vom Amt bekommt er diese Zusage von den Krankenhäusern nicht, erzählt er.
Und das war sehr schwer. Mein Landesamt bietet eine Zusage, berufliche Zusage an ein Krankenhaus. Und im Krankenhaus geben solche Zusagen nicht. Zuerst brauchen Berufserlaubnis, dann zu bekommen. Und das Landesamt braucht Zusage, dann, um die berufliche Erlaubnis zu geben.
Ein bürokratischer Teufelskreis. Am Ende wartet eine Behörde auf die andere. Das ist keine Seltenheit, merkt auch das Team des Projekts Faire Integration. Dadurch zieht sich die für die Integration so dringend benötigte Arbeitsvermittlung.
Eine der wichtigsten Rollen. Und deswegen darf das nicht zu lange dauern. Also dieser Weg muss ganz dringend abgekürzt werden, weil wir brauchen auch diese Fachkräfte. Wir sind alle froh, dass sie bleiben wollen, diejenigen, die arbeiten wollen.
Wie viele Unternehmen in Deutschland ist auch Ewald Weber mit seinem IT-Unternehmen auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Viele der Integrationsleistungen übernimmt das Unternehmen selbst, was nach Webers Verständnis in Staatshand liegen sollte. Wie etwa dem Ausfüllen von Anträgen für die Beschäftigten.
Es geht um die bürokratischen Abläufe, um die Anträge und die ganzen Dinge, die dann notwendig sind, damit man den Mitarbeiter einstellen kann. Und dazu müsste es einfach, ich sag mal, einen Antrag geben, der dann durch alle Abteilungen läuft, ohne dass man dann 5 stellen muss. Das ist einfach so die Vorstellung. Man muss in Deutschland immer wieder vieles doppelt und dreifach machen, weil es verschiedene Bereiche betrifft. Ein Antrag sollte eigentlich genügen, dass er in alle Bereiche weitergeleitet werden kann, ohne dass man das selber tun muss.
Nach vielen Jahren in Deutschland hat Saddam Said endlich Arbeit gefunden. Eine Stelle als Arzt hat er aber nie erhalten. Stattdessen arbeitet er halbtags als Pflegekraft in einem Altersheim. Davon allein kann er sich und seine Familie aber nicht ernähren. Der Staat muss unterstützen.
Seit 3 oder 4 Jahren habe ich ungefähr aufgegeben. Aber ich jetzt versuche nochmal. Weil, verstehen Sie, 8 Jahre nicht arbeiten und habe ich viel vergessen und viel Kraft verloren, von als Arzt zu arbeiten.
Integration ist für viele Geflüchtete eine Zerreißprobe. Während Saddam Said von seiner Familie unterstützt wird, zieht Mohammed Al-Nayef seine Kraft aus seinem Glauben. In seinem Büro des Saarbrücker Supermarkts vereinen sich zwei Welten. In die Glasplatte des Schreibtisches eingearbeitet finden sich alte deutsche Markscheine. Daneben liegt der Koran. Die Lehren aus der religiösen Schrift bringen ihm Stabilität, erzählt er. Mittlerweile ist das Assad-Regime gestürzt. Auch wenn der Krieg noch nicht vollends vorbei ist, steht vielen Syrerinnen und Syrern eine Rückkehr offen. Auch wenn dem Land ein langer Aufbauprozess bevorsteht. Für Mohammed Al-Nayef steht das außer Frage. In Deutschland hat er seine Träume nicht aufgegeben. Er hofft, eines Tages eine kleine Supermarktkette zu führen oder zumindest mehr als nur einen Laden zu eröffnen. Anders als Saddam Said. Fast ein Jahrzehnt hat Said auf der Flucht und in Deutschland verbracht. Wenn es nach ihm gehen würde, dann würde er wieder zurück nach Syrien gehen, weil er dort seiner Berufung nachgehen könnte. Wären dann nicht seine Kinder.
Aber ich habe noch Familie, Kinder. Meine Kinder jetzt hier in Deutschland lernen. Und ich glaube, dass Muttersprache von meinen Kindern jetzt ist Deutsch, nicht Arabisch.
Diesen inneren Konflikt erleben gerade viele Geflüchtete, beobachten Integrationshelfer und sorgen sich, dass Fachkräfte abwandern könnten, wenn sich unsere Art der Bürokratie nicht ändert. Elina Schilo-Stumpf sieht vor allem in der Digitalisierung Chancen.
Wenn ich jetzt an die ukrainischen Geflüchteten denke, da würde schon, glaube ich, helfen die Digitalisierung. Die sind sowas von fix, die regen sich auf, dass die da stapelweise Papier bekommen. Das könnte für uns auch so ein bisschen, dass man das vorantreibt. Und manche Behörden haben ja jetzt auch die Apps und alles. Es ist schon besser. Das heißt, die sind dann auch selbstständiger. Die können das alleine hochladen, weil die dann einfach den Übersetzer anmachen. Und dann ist das Ganze auf Ukrainisch, damit sie auch verstehen, was für Dokument wird da verlangt oder sonst noch was.
Das könnte zum Beispiel durch Programme mit künstlicher Intelligenz umgesetzt werden. Im Saarland gibt es schon vereinzelt Gemeinden, die ihre Webseiten damit ausgerüstet haben und als digitale Bürgerbüros ihre Inhalte auch auf Ukrainisch oder in einfacher Sprache anbieten. Doch neben der technischen Weiterentwicklung braucht es aus Sicht von Elina Schilo-Stumpf auch eine Veränderung in den Köpfen. Selbst dann, wenn Behörden überlaufen sind und nicht schnell genug mit der Arbeit hinterherkommen, stimmt es schon oft an der Basis, bei den Menschen, die die Fälle bearbeiten.
Es sind Schicksale, sind Menschen dahinter. Und natürlich ist es so, wenn wir wohlwollenden Menschen gegenübertreten und das als eine Chance sehen. Es gibt auch bei Behörden super tolle Leute, die das einfach mit Herzblut machen und dann funktioniert es auch. Wir brauchen mehr Verantwortung, weil wir sind eine Gesellschaft. Und wenn wir mehr Verantwortung übernehmen und mit ein bisschen mehr Verständnis auf die anderen zugehen, könnte das viel besser funktionieren.
Und das geht über den Staat hinaus. Auch die Gesellschaft ist in der Pflicht, nicht wegzuschauen oder zu stigmatisieren, sondern aufeinander zuzugehen und zu helfen, so Ernst Riedel.
Wir haben so viele Vereine. Die Vereine hätten alle Möglichkeit, hier was zu tun. Aber das muss von denen aus mitgehen, also die Initiative, weil die Ausländer oder Syrer, ein großer Teil ist zu scheu.
Die Integration eines Menschen in unserer Gesellschaft ist und bleibt ein langer Weg. Die Industrie, das Handwerk, die Dienstleister, sie alle brauchen Fachkräfte. Doch viele Fachkräfte, besonders Geflüchtete mit zerstörter Heimat, fallen durch das Raster der Bürokratie. Um das zu ändern, muss sich nicht nur unser Staat und die Behördenstruktur verändern, sondern auch ein bisschen unsere Gesellschaft. Damit am Ende auch die profitieren, die hier schon seit Geburt an leben.
Land und Leute mit Sven Berzelis am Sonntag nachzuhören auf sr3.de, in der Mediathek oder Sie haben den Podcast abonniert.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.